Showdown, der Feierkultur-Podcast mit Julian und Leonie. Hallo lieber Martin.
Hallo liebe Leonie.
Hallo.
Hallo Julian.
Hallo.
Hallo lieber Julian.
Schön, dass du heute bei uns bist.
Ich freue mich auch, dass es geklappt hat.
Ja, total.
Bei dem vollen Kalender.
Jetzt. Ja, absolut. Du bist ja zum Glück hier gerade wegen Future of Festival gestern hergekommen. Du warst gerade in Amerika. Darüber sprechen wir gleich. Ich würde dich jetzt einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist.
Sehr gerne.
Du bist für die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich eher bekannt unter dem Künstlernamen Seth Schwarz. Du bist Labelbetreiber. Du hast deinen sehr eigenen Style beim Auflegen. Auch darüber sprechen wir. Wir haben schon diese kleine Besonderheit aus deinem Rucksack rausblitzen sehen.
Ich dachte, was ist das denn? Und dann fühle es mir wie Schuppen von den Augen, was das sein könnte.
Ja. Ja.
Du bist außerdem Mitbegründer der Musikplattform We Are One. Auch ein großer Punkt, über den wir heute sprechen werden, weil das was sehr, sehr Cooles ist, sehr spannend. Darüber haben wir beide uns eigentlich auch kennengelernt. Du hast mich auf den We Are One Showcase zum ADE eingeladen. Da durfte ich ein kleines Back-to-Back mit Deep Gosh spielen. Das war wirklich ganz wunderbar. Es hat viel, viel Spaß gemacht. Du bist Papa geworden gerade. Also du hast richtig was auf dem Zettel, würde ich sagen. Aber hol uns doch vielleicht einfach selber auch noch mal ein bisschen zu dir ab. Erzähl uns vielleicht in, sagen wir mal, 3 bis 5 Sätzen, einen kleinen Abriss. Wo kommst du her? Wie hat es mit der Musik begonnen? Und ja.
Ja, also ich bin als Mensch, in Hoyerswerda geboren und in der Kleinstadt Wittichenau groß geworden und habe bis zur 12. Klasse die Geige gelernt, im Orchester gespielt, musikalisches Profil, im Abitur besucht, bin dann ein Jahr zum Austausch in die Staaten nach New Hampshire und habe da Jazz, wie soll ich sagen, infiltriert bekommen. Mhm. Ein Saxophonspieler war nicht zur Hand und dann durfte ich als Frontmann mit der Geige spielen, habe improvisieren gelernt, mich herangetastet. Bin dann zurück, habe in Deutschland mit meinen Kumpels Hip-Hop gemacht, gerappt, hatte Dreadlocks bis runter zur Taille, Medizin studiert. Und
welcher Bereich?
Aktuell arbeite ich als Arzt für Strahlentherapie.
Mhm. Ach wirklich, du bist richtig tätig.
Für Halle.
Okay,
ja, genau.
Alles klar. Strahlentherapie.
Genau.
Wow.
Hab promoviert im Fach Strahlenbiologie mit, ja.
Okay, das ist advanced.
Betulinsäurebestrahlung, Hypoxie und Glioblastomzelllinien. Hat gut geklappt. Und nebenbei im Studium meine Frau kennengelernt, Lütgen, die auch mit der ich als Artist Artemides zusammen unterwegs bin und das Label Nasaya ins Leben gerufen habe. Sie hat mir elektronische Musik gezeigt auf der Fusion Festival und da habe ich dann die ersten Auftritte gehabt, auch noch meinen ersten Stage Dive in Erinnerung.
Wie ist er ausgegangen?
Auf dem Boden oder auf den Händen? Es gab einen großen Mann da, den habe ich anvisiert. Und gesagt, komm. Und der hat mich gefangen.
Halt mich fest.
Das war wirklich ein Erlebnis. Und da im Prinzip den Sound von Crossover-Hip-Hop zu Elektro-Swing, elektronischer Musik für mich selber entdeckt. Und dann ging es im Prinzip die Reise weiter mit eigenen Platten, weiteren Platten und ja, dann der Sound, der sich mit der Elektro-Geige und in meinen Produktionen Bereich E-Musik, elektronischer Musik wiedergefunden hat.
Hm.
So, weißt du noch, grober Abriss.
So, was war der erste Moment, wo du mit der Geige zu elektronischer Musik gespielt hast und warum?
Das weiß ich noch genau, ein Cousin, der ist DJ in Dresden gewesen, vom Tanzatelier Kukül, hat er gefragt, Martin, wir haben ja so eine Silvestersause, kannst du mal 1, 2 Lieder mitspielen mit deiner Geige? Und dann habe ich das so probiert. Nee, die Geige, das da so viel Feedback, kannst vergessen, es ging nicht. Meine andere Cousine hat irgendwie so eine weiße Geige, so eine Harley-Benton-Geige von Thomann.
So eine E-Geige, oder?
Die war total grottig eigentlich. Aber irgendwie hat es geklappt. Die Leute sind trotzdem abgegangen nach diesen 2, 3 Liedern. Und die Veranstalter meinen, ey, könnt ihr das nochmal machen? Ihr habt hier, kriegt eine eigene Show.
Okay.
Eine eigene Veranstaltung, macht das nochmal. Und wir dann so, okay, cool. Und dann habe ich mir auch Gedanken gemacht im Sound und meine Mama war so nett und hat mir diese Geige, die ihr auch hier jetzt seht,
ja, die ist
treueste, die hat durchgehalten, eine Steinberg, geschenkt bekommen. Ja. Und mit der bin ich im Prinzip immer noch unterwegs und dann ging es weiter. Die Show war ausverkauft und wir haben uns dann Gedanken gemacht als Combo.
Es war ein Zufall.
Es war ein Jahr zu So viel
zum Kontrast auch, ne? Ja,
also, weil ich kam tatsächlich aus dem Hip-Hop und habe dann da noch gerappt auf Elektroswingen, dann Pause mal mit der Elektrogeige gespielt.
Und Techno im Hintergrund.
Ja, und dann mit Dreadlocks und meinem weißen Anzug, Abiball-Anzug, da gibt's noch ein Video davon auf YouTube. Wir hießen da Schön Schwarz und Kokühlern.
Ah ja.
Also das war das erste, die erste Explosion auf der Bühne mit elektronischer Musik. Genau.
Improvisierst du, wenn du spielst, oder ist das geübt? Also wenn man dich sieht, ich habe dich ja jetzt schon ein paar Mal gesehen, einmal auch übrigens, da hast du vor mir gespielt auf dem Utopia-Festival.
Ja.
Und ich habe das war für mich das erste Mal, dass ich dich in live gesehen habe und war so, Alter, krass. Das, und wie krass das funktioniert. Wie geht es? Auch, ne, was Gott meint, mit dem Feedback und so. Und trotzdem fragte ich mich, übt man das ein oder improvisiert man das alles?
Also am Anfang war viel, ich muss genau das jetzt spielen, was ich mir ausgedacht habe, zu Hause und geübt habe, und da ist es so drin, und ja, da habe ich mir noch die, ich weiß noch die Tracks, weil ich habe das anders gelernt mit Noten lesen und wie komme ich da weg. Ich muss es vereinfachen und mir gewisse Freiheiten geben, aber auch, ich musste wissen, wann spiele ich denn jetzt im Track. Ganz wichtig, wann ich da jetzt spiele. Mhm. Da habe ich es noch nicht so internalisiert gehabt, wie der Track abläuft. Jetzt ist alles komplett frei. Mhm. Ne, so. Aber da waren so, habe ich mir Blöcke aufgemalt. Oh, jetzt hier 4 Takte, 8 Takte Blöcke, 16 Takte, und dann, oh, jetzt kommt diese Piano-Line, jetzt kommt der und der Drop.
Mhm. Und jetzt kann einen ja auch stressen, wenn da mal was anderes passiert.
Und ich hatte da tatsächlich mein Büchlein dabei und habe dann immer noch so schöne Seite geblättert.
Ja, also wie im Orchester.
So ein bisschen, ja, könnte man sagen. Und warum habe ich mich auch dann genervt? Ich dachte, nee, ich muss irgendwie da wegkommen. Und also das hat mich einfach genervt, auch Auftritte vorbereiten zu müssen. Ich habe auch gar keine Zeit dazu mit den ganzen anderen Obligations. Für mich ist das Fun, wenn ich auf der Bühne bin. Ich will so viel Fun haben und ich will einfach frei sein und mit den Leuten eins werden, energetisch. Und let's do it, ja. Und ja, schön. Ich glaube, das ist so jetzt da, wo ich nach 10 Jahren, glaube ich, angekommen bin, ja.
Du hast da ja auch ein ganz schönes Alleinstellungsmerkmal eigentlich, ne, mit dieser Kombi. Wir haben es gerade schon gesagt, du kommst jetzt gerade aus USA wieder, hast da eine Tour gespielt. Davor, weiß ich, warst du beim ADE, da haben wir uns ja auch gesehen, davor warst du noch beim Burning Man. Davor, ich weiß es nicht, also es würde wahrscheinlich jetzt so weitergehen. Tomorrowland, keine Ahnung, was ist
war schon
krass. Wenn du jetzt so zurückblickst oder auch in die Zukunft blickst, wie fühlt sich das für dich an? Weil du musst ja relativ viele Departments dann doch miteinander kombinieren. Also Papa, Musiker, dann bist du noch Mediziner, dann musst du das. Also wie schaffst du das, das tatsächlich alles unter einen Hut zu bekommen?
Also das hat sich ja dahin entwickelt, dass ich einmal mir so viele Bereiche im Leben irgendwie freischaufle. Und genau, in der Schulzeit damals war es schon so, dass ich auch durch dieses Profil, musikalische Profil, ich glaube, es waren teilweise 45 Wochenstunden. Also das kannst du dir gar nicht vorstellen, was du da neben dem normalen Pensum Abi noch einen dritten Leistungskurs
Disziplin,
Musik.
Ne?
Ja, oder einfach immer da sind, immer Schule. Es war immer dann ein Nachprogramm, ein After, wie soll ich sagen, Chor, Orchester. Und dann dazwischen hast du Zeit gehabt, irgendwie Hausaufgaben zu machen. Und also ich war 3-mal die Woche erst abends um 9 zu Hause, das weiß ich noch so. Das war aber mein normaler Rhythmus.
Ja.
Dann hast du abends noch für die Klassenarbeit gelernt. Und später dann haben wir, als ich meine Hip-Hop-Zeit hatte, dann nachts irgendwie Tracks produziert und Lyrics geschrieben und und Beats gebaut mit Fruity Loops. Also bis teilweise 1, 2 früh, und dann sind wir um 6 wieder in die Schule gerannt. Wir fanden das aber cool. Wir dachten, ja, wir haben da irgendwie was gefunden. Das ist so wichtig für uns. Und
also so ein bisschen Muscle Memory. Dein Körper hat sich das gemerkt.
Glaube ich schon. Ja, und dann irgendwann kam halt das Medizinstudium dazu, und das war auch recht, wie soll ich sagen, intensiv mit Praktikern und ja, viel auswendig lernen eigentlich, weil so, wo man sich wirklich hinsetzen musste und einfach studieren, ja. Und nebenbei noch eine Doktorarbeit dann begonnen im 7. Semester.
Über was hast du dir geschrieben?
Ja, ich war auch ein bisschen verrückt da. Ich habe gesagt, ich brauche irgendwas Krasses. Studienbüro angerufen. Ich will was Experimentelles machen. Ja, nichts aber mit
was
diesem.
Ist das Krasseste, was ihr habt? Streittherapie.
Gib mir. Und Streittherapie kam dann später erst dazu. Okay. Es war dann im Prinzip über die Forschung an diesen Hirntumorzellen, Glioblastomzelllinien, ein Projekt ausgeschrieben. Und das ist dann im Endeffekt komplexer geworden und in der Strahlentherapie gelandet bei meinem Professor Vordermark. Liebe Grüße und vielen Dank auch für die begleitende Freiheit in meiner gesamten Karriere. Jetzt auch noch.
Die Akzeptanz.
Ja, und wo ich jetzt auch zum kleinen minimalen Prozentsatz Nachtschichten und teilweise Studenten mit betreue in der Uniklinik. Hm. Aber wo waren wir stehen geblieben? Über dieses viele...
Wie du das unter einen Hut bekommst, genau. Jetzt, weil es passiert ja alles parallel.
Für mich war es tatsächlich so, dass die eine Hälfte vielleicht dann dieses stupide auswendig lernen und funktionieren auch satt hatte. Und ich habe halt dann Hip-Hop-Beats produziert nachts im Studium und das hat mir irgendwie so einen Komfort gegeben. Und da war es dann so, irgendwann, wir hatten dieses Projekt, Crossover-Projekt, mhm, und haben im Charles Bronson Club aufgetreten, bei Monkey Safari zum Beispiel. Mhm. Ja, die haben dann gefragt, ey, kannst du mal irgendwie einen Dance-Track produzieren, geht das? Da habe ich mit hingesetzt, das Ding produziert, die haben einen Remix gemacht auf ihrem What-What-Label-Release, mhm, kam irgendwie in die Discogs-Charts. Mhm. Und dann habe ich einmal so eine Vinyl in der Hand, so, boah, geil. Da kannst du noch mehr Zeit investieren, das funktioniert ja irgendwie, ja, mhm, und dann ging das so weiter mit 3000 Grad und aber Medizin immer parallel im Studium, ja, und funktionieren und dann auch da sein halt, ne? Partys am Ende und irgendwie geht dann Montag früh das Praktikum los. Hm. Ja. Hm. Und so ging das eigentlich immer weiter, dann auch im Berufsleben. Also es, für mich hat sich da aber bis
du
jetzt auch nichts
verändert. Den Rhythmus so, oder du hast den Rhythmus so beibehalten und dich irgendwie auch darauf konditioniert.
Ja, und auch irgendwie immer, ich glaube, gefreut, dass es so neue Opportunities gab. Ja.
Und die berufliche Seite weiß auch mittlerweile, also dass du da dir deine Auszeiten nimmst und dass du
genau, mal... Also ich habe das am Anfang halt hier so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, ja, und war heimlich und ja, ist halt ein bisschen wie Musik nebenbei. Ja, aber und dann irgendwann war es so in der Klinik. Dann kam irgendwie ProSieben, dann kam ARD, dann kam ZDF.
Was für Musik macht der Mann?
Dann haben mich halt irgendwie so dokumentiert und gefilmt.
Wer bist du?
Und dann wussten halt die Kollegen auch, also okay, irgendwas ist hier anders mit dem. Und dann gab es da natürlich auch Leute, die dir auf Facebook gefolgt sind und sich gefreut haben.
Aber die feiern dich? Die feiern das? Kommen die zu deinen Gigs?
Ja, es gab auch, ich wurde sogar auf dem Strahlentherapeutenkongress Degro letztes Jahr gebucht als Act.
Okay, das ist cool. Das ist cool.
Und das war dann echt cool. Ja.
Hast du einen Track extra für Strahlentherapie produziert?
Das habe ich noch nicht gemacht. Wir wollten eigentlich mal den Linearbeschleuniger aufnehmen, die Geräusche. Oh, ja. Das ist noch auf der To-Do-Liste. Aber ich habe tatsächlich für das Event habe ich einen Edit gemacht von einem anderen Track, der dann auch so kongressmäßig passt. Ja.
Cool.
Ja, und das ist sozusagen der eine Bereich oder die zwei Bereiche, die massiv viel ausgefüllt haben, neben dann der Forschung halt, die auch.
Du hast auch gerade deine Frau erwähnt, ihr habt auch ein Label gegründet, genau. Nasaya. Ja. Kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen? Was war der Hintergrund dazu und was wollt ihr damit auch, wen wollt ihr unterstützen? Was macht ihr auf dem Label?
Also wir haben eine musikalische Story mit Lydia zusammen. Mhm. Wir haben uns vor 16 Jahren im akademischen Orchester kennengelernt, also sie spielt auch Geige. Und da haben sich unsere Augen getroffen und dann war nach einer Woche klar, also hier ist eine alte Story im Gange und ja, ganz, ganz festes Band. Ja. Und genau, und wir haben seitdem, sind wir immer ein Team gewesen und musikalisch ging das, wie soll ich sagen, also auf der elektronischen Musik erstmal nicht so zusammen. Ja, also bis es dann so ein paar Auftritte auf der Fusion gab, wo ich sie gebeten habe, ey, hast du mal Bock mit Geige zu spielen, jetzt hier wie als Duo. Und da haben wir uns dann aber eigentlich mehr gezofft über das, was gespielt werden soll. als jetzt wirklich wie so...
Stellt man sich vielleicht manchmal einfacher vor, ne?
Ehekrieg auf der Bühne. So, ey Martin, du hast... Ich habe mal den falschen Track gespielt. Ja. Ich habe damals noch so eine Maschine gehabt und dann habe ich sie so gedrückt immer mit der
und
Geige.
Und sie so, oh Gott.
Und Martin, nein, du hast den falschen Track gespielt. Ja. Ich so, ja und? Das ist halt eher dran.
Ich stelle mir das schwer.
Und das ist halt für sie, die da eher so auch ja aus dem barocken Bereich kam, war das erstmal so, oh, jetzt ist sie auf der Bühne die ersten Male.
Du kanntest die Improvisation
und,
schon.
Ja, ich war schon so voll drin und hab das ihr abverlangt. Und dann war dann erstmal ein bisschen Pause vom Show. So, ne, ey, komm, also mit dir musikalisch, ne, wir machen andere Sachen zusammen.
Ja.
Und haben dann aber wieder vor einigen Jahren im Prinzip ihre Stimme entdeckt. Mhm. Weil ich habe angefangen, ihre Stimme auf Produktion zu verwenden, hier und da. Und ich weiß noch, ein Kumpel, Stefan Zowski, hat irgendwann gesagt, als wir mal sie in Co-Produktion drin haben, Martin, du versprichst mir jetzt, sie ist in jedem Track drin. Und ich sage so, okay, na, wenn der das sagt, dann habe ich so gehört, nee, stimmt ja, tolle Stimme. Ja, also was hast du für ein Glück. Ja. Mhm. Und dann ging das immer weiter. Und dann haben wir irgendwann den ersten Track Nasaya gemacht, zusammen mit Theo auf dem Label Labo T released, den ich immer noch super gern spiele. Und das ist so unser ja, New Becoming Track, wo wir uns beide im Prinzip finden, auch in der Musik nach ja 16 Jahren, ja, Erlebnissen ohne Ende. Und dann im Anschluss auch dann die Entscheidung zu sagen, hey, das ist aber unser Sound. Und irgendwie andere Labels haben sich dafür jetzt gar nicht so interessiert. Wir haben uns so Richtung, ja, Anjuna irgendwie was vorgestellt, dass das was sein könnte. Und dann haben wir viele gesagt, ja, genau das. Und da kam aber kein Feedback dazu, obwohl Ben Böhmer auch meinte, ja, findet er gut, findet er super. Also, ja, er hat das auch weiter, aber es hat halt so nicht gepasst. Und wir sagten, nee, wir lassen die Tracks jetzt nicht so lange warten, bis ein Label das zusagt, wir machen das jetzt einfach selber.
Ja.
Und haben dann das Label auch Nasaya genannt.
Was heißt Nasaya?
Der Name kam ja für den, wie gesagt, für den Track zum ersten Mal. Und,
aber hat keine Bedeutung?
Hat in dem Sinne keine Bedeutung, aber die Bedeutung habe ich erst später erfahren. Also Kinderwunsch war auch immer da gewesen, hat aber zeitlich nie hingehauen, immer auf Tour und verschiedene Sachen und nie erwachsen werden wollen.
Peter Pan.
Ja.
Ja, ist zum Teil so, ja. Und dann, nachdem wir das Label gegründet haben, ist sie dann halt auch schwanger geworden. Und das war... wow, wie so ein Zeichen. Und dann bin ich natürlich dann auch der, wie soll ich sagen, also diesen Namen mehr auf die Spur gegangen, dachte, ja, okay, dann nennen wir das Kind Nasaya, weil das hat ja was zu bedeuten.
Ja, ja. Oh. Und das ist auch passiert.
Und geht noch weiter, also wir wollten das Kind, also kann noch sein, dass wir haben gesagt, wir wissen nicht, ob es Männlein oder Weiblein wird.
Ja. Das lassen wir uns als Überraschung. Einen gewissen Unterschied macht bei dem Namen, ja.
Genau. Und aber ich habe recherchiert, jetzt... weil wir immer noch dran sind. Stell dir vor, in Deutschland, du darfst dein Kind Schneewittchen nennen. Mhm. Oder Despot. Mhm. Gibt's alles?
Ja.
Oder Apfel.
Despot Junior.
Der Name Nasaya ist gerade am... es wird überlegt, ob wir das dürfen. Wir haben natürlich jetzt Einspruch eingelegt und gesagt, ja klar. Gab sogar eine Geschichte dazu. Also Nasaya ist ein Name, kommt aus dem Hebräischen und wird übersetzt mit... das Wunder Gottes, Miracle of God. Wow, yes, endlich, ja, das stimmt, ja,
klar.
Passt. Und deswegen passt es umso mehr.
Ja.
Aber genau, ist ein Männlein geworden. Und um das auch ganz klar zu definieren, es ist ein Romeo.
Genau. Ja, cool. Okay.
Ja, da auch nochmal Gratulation.
Aber der Zweitname können Sie dann tatsächlich vielleicht auf Nasaya, wenn also Daumen gedrückt, an die Deutschen mir hören, bitte.
Ja.
Lass uns.
Ach, du musst erst noch freigegeben werden.
Ist noch nicht freigegeben.
Und sag mal, und bei dir war es ja auch immer geprägt dann von Kollaborationen mit anderen Künstlern. Das ist auch dann so ein Ziel vom Label, der, denke ich mal, du hast jetzt gerade auch noch einen neuen Song veröffentlicht für Matter of Time, den du wahrscheinlich jetzt auch beim Burning Man das erste Mal gespielt hast.
Ja, ja. Also,
da gab es doch ein schönes Video, meine ich. Ja. Da. Einige.
Genau, also Matter of Time ist sozusagen auch, also in dieser Hommage an die Beziehung, gesagt, okay, wir erzählen jetzt nochmal unsere Story mit Nasaya, dem Label. Und ich glaube, das kommt dann auch einfach von Lydia aus, was sie da drin verarbeitet und ich eben auch. Mhm. Rein musikalisch, aber auch in den Texten. Mhm. Und ja, der Hit, ist schon ein kleiner Hit gewesen offenbar.
Ja, ja, ja. Ja,
also als ich dieses Jahr wieder da war, Leute nach dem Track gefragt, könntest du den nochmal spielen?
Ja, klar.
Und wo ist eigentlich Artemides?
Ja.
Oder das? Ja, und da haben sich aber alle mitgefreut. Sagen, sie hat jetzt ein Baby.
Wie ist es für Sie, wenn Sie dann, ich meine, ist ja auch Ihr Track dann, ne, der da gespielt wird, wo Sie ganz viel Herzblut mit reingesteckt hat und jetzt konnte sie in dem Moment natürlich gar nicht wirklich physisch präsent sein.
Ja.
Wie ist es für Sie? Wie holt ihr euch da dann in der Zeit ab?
Also ich habe ja dann die Videos geschickt und habe dann anderen gefragt, hey komm, das ist jetzt hier ein spezieller Track, kannst du dir mal bitte mal mitschneiden und aufnehmen? Und dann hat sie sich sehr gefreut, das zu sehen. Also hat auch teilweise in Tränen sich gefreut.
Mhm.
Ja, es sind super bewegende Momente und es ist auch wirklich was Besonderes, zusammen die Bühne zu teilen und sich auch, wie es halt so ist im Leben, viele Sachen zu heilen und dann auf der Bühne zu zelebrieren.
Toll. Wenn du jetzt so zurückschaust über die, sage ich mal, fast jetzt Jahrzehnte, die du jetzt auch in der Industrie sozusagen oder in dieser Branche auf den Bühnen miterlebt hast, wie würdest du deinen Status quo so also beschreiben? Also auch als Künstler, als Produzent, wo bist du angekommen und wie schaust du auch zurück?
Ja, ich weiß auch nicht, wo ich angekommen bin. Ich glaube, dieses Jahr war so, wow, okay, ich werde gefragt, eine Masterclass zu halten in der Zürich Music Week. So dachte ich mir, wow, okay, das ist neu für mich. Das ist so ein Level des Mentorships, Darin habe ich mich irgendwie noch gar nicht gesehen. Ja, dass ich auch kleines Wissen habe, Geigen zu arrangieren oder im Studio und das weiterzugeben. Ja, ich denke auch vorher war immer so, oh man, keep it secret the way I do it.
Da kam der Rapper wieder raus.
und dann war das so. Dann war das so, da war so viel Wertschätzung und so viel Dankbarkeit von den Schülern oder Studenten, die im Publikum waren. Und wo ich dann auch sage, ey, okay, super, sein Wissen weiterzugeben und an die Next Generation auch, die das dann noch geiler machen können. Mhm. Und da ein Teil davon zu sein eigentlich. Ja. Mhm. Und ja, ich denke, das war so ein Next Level in der persönlichen Awareness of, ich bin ja auch Musikproduzent. Ich habe auch mal einen Film komponiert. Die Filmmusik für Faust und dann auch noch produziert Soundeffekte dazu.
Wow.
Es ist ein 90-minütiger Kinofilm geworden und Berlinale hat, glaube ich, auch einen Preis gewonnen.
Okay.
Krass.
Aber macht auch Bock, oder?
Kann man den irgendwo streamen? Dann würden wir Amazon, den mal verlinken, oder?
Kannst du bei Amazon finden, genau. Ja. Ist recht experimentell. Ich bin noch krass abgegangen an dem Thema. Finde mal ein Thema für Mephisto, ja? Oder für Faust. Krass. Oder für Gretchen. Für Gretchen kam, ich war so... Der Produzent und der Director, nee, streng dich an, du musst noch tiefer an dich reingehen, du musst noch härter. Lieben Gruß an Carsten Prühl und Mike Schuntermann. Es war eines der härtesten und lehrreichsten Jahre auf jeden Fall. Aber ich hab wirklich viel gelernt im Studio. Das hat mich damals schon fast meine Beziehung gekostet. Keine Nacht im eigenen Bett verbracht.
Sondern im Studio. Ja, Studio. Ich muss noch tiefer
noch
rein.
Tiefer, und das war aber auch diese Geschichte vom Dr. Faust.
Ich bin noch nicht Gretchen.
Pass auf, die Geschichte von diesem Dr. Faust, das war, ich bin der Dr. Faust, ich selber.
Oh Gott, das ist ja dann schon gefährlich irgendwie.
Ja, weil das auch, und das spielt in Berlin. Und es geht um dieses Partyleben und wie der Dr. Faust so reingezogen wird in das Partyleben und die dunklen Seiten und da nicht mehr raus kann. Also wirklich sehenswert.
Gerade von wann ist der Film?
Das muss ich mal. Ich müsste selber
also
jetzt nochmal nachschauen.
Die Geschichte von Faust kennen wir ja wahrscheinlich alle.
Aber anscheinend in einem neuen Kontext.
Ja, das müssen wir uns auf jeden Fall.
Klingt sehr passend zu unseren.
Das muss irgendwas. Irgendwas. Vor einigen Jahren gewesen sein. Da müsst ihr wirklich nochmal
recherchieren. Wir werden das rausfinden. Also man kommt so gar nicht hinterher, was du alles machst und wie du das überhaupt alles machst und wie du das alles noch in diese 24 Stunden packst.
Also
oder
es ist wirklich
Tage.
Es ist bei allem ein Sacrifice. Es ist nicht so, dass man einfach alles macht und immer happy sein kann, sondern es hat doch alles irgendwo seine Schatten und Kehrseiten.
Man
ganz
gibt
klar.
auch was von sich her, ne?
Man gibt was her, man gibt Schlaf her, man gibt teilweise auch Happiness her, ja, man denkt sich auch manchmal, macht man überhaupt genug?
Hm. Das ist ja der Antrieb immer, ne? Das ist ja leider immer der Antrieb, dass man immer noch mehr.
Bin ich überhaupt, ja.
Aber irgendwann wird man, glaube ich, auch blind. Ja. Was ist eigentlich normal? Was ist das normale Maß, ne? Und ich glaube,
genau,
da warst
mir aber,
du das vielleicht auch noch nie.
Das habe ich mir aber auch nicht angemaßt zu sagen, ich will normal sein.
Im Gegenteil.
Apropos nicht normal. Wir haben ja gerade eben schon darüber gesprochen, die Musikplattform We Are One ist eines deiner neuesten Babys.
Das ist das neueste Baby.
Da bist du jetzt seit einiger Zeit mit einem wunderbaren Team aus Südafrika unter anderem.
Nicht nur aus Südafrika, aus Estland, aus Bulgarien, aus Deutschland.
Ja, es ist ein bunter Blumenstrauß an kreativen Köpfen, die sich da was Gutes ausgedacht haben für Künstler, von Künstlern, nämlich endlich mal eine Plattform zu schaffen, die die KünstlerInnen dann auch fair bezahlt. Hol uns doch vielleicht zu dem ganzen Thema noch mal ein bisschen intensiver ab. Was war da die Idee? Wie kam es auch dazu? Wie kam es auch zu dem Namen? Was ist da der Hintergrund? Und warum sollte sich eigentlich jeder von unseren Kolleginnen und Kolleginnen da eintragen und subscriben?
Da gibt es sicherlich verschiedene Blickwinkel zu beschreiben. Wie ist es jetzt zustande gekommen und wo wird der Funke? Aber es gab im Prinzip drei Gründer, oder es gibt drei Gründer, Debbie Osler und Jordi Osler, wenn er absoluten Best Friends auch aus dem ganzen Soul Tribe da draußen, die ich über die Musik kennengelernt habe, die meine Musik zelebriert haben und dann im Prinzip mit denen ich beiden ein kleines Mini-Gathering in Südafrika in Sedgefield, nennt sich Skyland, ins Leben gerufen habe. Und auf diesem Festival nach drei, vier Editionen war dann so klar, wir müssen noch was ändern, also an dem Streaming-System, am Reward-System. Wir alle dachten immer, hey, du bist ja ein krasser Künstler, hier 70.000 Plays, Soundcloud und etc., andere Streaming-Plattformen. Musst ja gut dabei sein. So, nee. Es gibt Künstler, die wir dann analysiert haben, wie Alex Cruz, 40 Millionen Plays auf Stunden, ja. Mhm. 40 Millionen Listing aus auf diversen Plattformen. Null Euro ausgezahlt, weil es einfach die Technologie nicht gibt und auch andere Plattformen, die wir so benutzt haben, um uns zu präsentieren, ja teilweise auch überholt sind technologisch und aber ihre DNA, wie sie ins Leben gerufen worden, auch nicht ändern können. Kann man einfach so so hinstellen, ja. Und wir haben uns am Anfang gedacht, also ich wollte eigentlich nur ein kleines Musiklabel betreiben, sich All I Want heißt, und ich wollte meine Künstler über Smart Contracts auszahlen können. Also die, ich laufe selber noch so viele Labels hinterher, habe Management, was mir Geld schuldet.
Immer noch.
Hatte ich ja immer noch. Liebe Grüße, ne?
Welches und, Management ist das denn?
Darf ich nicht sagen. Darf ich tatsächlich nicht sagen.
Oh Mann.
Eines der Managements, was ich mal hatte. Mhm. Und diese ganzen Sachen sollten eigentlich nicht mehr sein in der heutigen Zeit mit der Technologie. Und es gab die Zeit, als Smart Contracts in der großen Kryptowelle populär wurden. Und dann dachte ich mir, na klar, dann eine Track gespielt wird und das selber weiß, dass er gespielt wird über diverse Software, dann wird einfach eine Kette in Gang gesetzt, ein Aussagensystem, ein Reward-System und transparent, das kann jeder sehen. So. Mhm. Keine E-Mails mehr, sollte einfach automatisch geschehen. Und ja, die Idee war im Prinzip von diesem Winkel aus da. Jordi hatte andere Ideen auch mit Creator-Enabled Ökosystem und Streaming-System. Das ist ein bisschen größer. Mhm. Und das aber aus dem Bereich Krypto und Investment-Plattformen. Dann meinte er, Martin, dein Label, das müssen wir jetzt mal scalen. Und ich so, okay, wie macht man das denn? So, und dann ist nochmal ein Jahr vergangen. Wir haben quasi unsere Köpfe immer über Calls und Zoom-Calls zusammengesteckt. Und ein White Paper veröffentlicht dann. Mhm. Und mit diesem White Paper haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir es. Das soll doch jetzt die Tech-Welt lösen. Mhm. Hier ist How to Do It. Mhm. Wir publizieren das auf der Blockchain. Wir sagen, okay, wir sind jetzt die es sozusagen ins Leben gerufen haben. Und aber dahinter muss jetzt die Maschinerie in Gang kommen und Leute, baut das doch jetzt mal. Mhm.
Also quasi, dass die Struktur für
Fehlervergütung, genau,
aber jetzt ist es nur technisch.
Kannst du noch sehen als NFT bei OpenSea. Ja.
Und dann hat es aber keiner gemacht und dann habt ihr euch gedacht, dann
so lief. Keiner hat es gemacht, weil wir haben sehr gemerkt, okay, also dem Punkt, den wir jetzt sagen, ey, es ist so komplex. Wow. Wir wollten noch die Sachen, alles war mal ganz geheim und wem man was sagt, das war alles ganz geheim. Wir sind jetzt 3 Jahre später, also wir sind jetzt auf dem Riesenstück vorangekommen, aber so ein Fingerschnips, so ein Ökosystem zu programmieren, schafft es.
Also um da nochmal kurz reinzugehen, wenn man sich jetzt wiederum andere aktuelle Streaming-Services anschaut, wie zum Beispiel Spotify, also ne, also als Beispiel, da sind ja die Major-Labels selbst Anteilsinhaber, ne? Das wissen die wenigsten, dass das sozusagen so Universal, Warner, BMG etc., Sony, haben alle im Bereich 5-10% Anteile.
Und verdienen an jedem einzelnen Künstler, die online ist.
Genau, haben dadurch, also das war ein cleverer Move von Spotify, um die reinzuholen, um sozusagen sie einen Teil dieses Geschäfts zu machen.
Ja, ich denke eben auch, genau, um die Musik zu lizenzieren, haben sich solche Anteilschaften dargestellt und der größte Katalog wird erstmal abgedeckt. Genau, was im Prinzip dann aber passiert ist, großer Teil des Geldes, was ausgeschüttet werden kann, fehlt im Prinzip für die Masse der Künstler, wie die aufstrebenden Künstler aus dem Bereich, Künstler und Künstlerinnen, aus dem Bereich elektronischer Musik. Und genau, und das wollen wir halt ändern, beziehungsweise das haben wir bereits im kleinen Mikrokosmos geändert und jetzt auch auf dem Future of Festivals präsentiert im Panel.
Ja. Und was genau ist jetzt der Unterschied zu anderen Musikdienstleistern, zu anderen Streamingdiensten? Also wir kennen es ja von, du hast gerade den Namen schon genannt und auch andere Dienste, aber was macht ihr im ganz Konkreten anders?
Also zunächst einmal erlauben wir nur Menschen auf der Plattform. Also wir machen Spots wirklich schwer, da Zugang zu finden. Und allein vom Businessmodell her lohnt sich nicht, weil es kein Freemium-Modell ist. Es gibt bei uns nur eine Paid-Subscription, um dann im Prinzip auch die Pflanzen im Ökosystem, die Künstlerinnen und Künstler zu wässern und entlohnen. Und wie das zustande kommt oder was der Sinn dahinter ist, dass auch der Trust gebildet wird in die Community und in den Ablauf, ist ein transparentes Verwertungssystem. Das heißt, du als Hörer siehst, du hörst DJ XY und wenn du nur ihn hörst, dann wird auch nur er mit deiner Subscription bezahlt. Und er selber leitet das Geld oder Anteile des Geldes weiter an die Künstlerinnen, die er spielt. Hm. Und somit also die Produzenten.
Hm. Also bei DJ...
Bei DJ Mixes, genau. Haben wir angefangen.
Ja. Die Sets werden, man lädt das Set hoch, man lädt seine Setlist mit hoch.
Genau, wichtig ist, dass im Prinzip die Tracklist-Hygiene eingehalten wird und auch aus mehreren Blickwinkeln gecheckt wird, ist das wirklich der Track, der gespielt wird. Und da gibt es natürlich Monitoring-Systeme, die auch wir benutzen. Hm. Fingerprinting-Systeme und der DJ aber auch selber, der die Daten angibt.
Ich könnte dann doch eigentlich an die Clubkultur ran und sagen, wenn die Clubs jetzt sozusagen die DJ-Sets live an euch ausspielen, kann dann nochmal anders monetarisiert werden, oder?
Genau, also das ist das Ding. Wir bieten tatsächlich einen echten Aftermarket für die ganze Musik, die aufgenommen wird und wiedererlebt werden möchte. Klar. Man kennt das auch noch, man lädt es auf andere Plattformen hoch und hofft auf ein paar tausend Plays, ja. Es ist aber nichts mehr wert im Prinzip. Da gibt es so viele Bots und jeden Tag wird so viel Junk hochgeladen und Musik, die da einfach auch nicht mehr hinpasst. Ja. Pro Tag werden über 100.000 Tracks auf Spotify.
180.000.
180 sind es mittlerweile, ja. Auch, und der Druck wird höher. Wir wissen, AI-generated Music wird immer schwieriger. Ja. Das aber dann auch zu unterscheiden.
Genau, ne? Genau.
Und die Algorithmen, also wir benutzen auch Algorithmen, um das.
Ich weiß nicht, also nur mal ganz kurz, so Zuno gibt es ja und Udio, ne? Ja. Die sind die beiden größten und Zuno macht so kommerziell, aber Udio, ganz ehrlich, kann ich euch nur mal raten, damals, das ist so krass. Also man hört es und denkt sich, das ist jetzt Bon Iver. Das ist so real. Also deswegen, da bin ich sehr gespannt, was da dazu
kommt. Ja, das wird eben auch wichtig, Services dann wieder zu benutzen, die das auch reverse-engineert erklären können, ob das AI-generated ist. Ja. Und deswegen war es auch super, auf dem Kongress im Prinzip mit dem Albert von Sequence zu sprechen, die da auch an Modellen arbeiten, um das zu klassifizieren. Und wir sind halt dafür, für Human Capital, also Human Creative Capital, ja, um das zu wertschätzen. In der vierten industriellen Revolution, in der wir uns befinden, dem Menschen im Prinzip auch diesen Raum zu geben und zu lassen und sagen, nee, AI ist super und müssen wir auch verwenden, um voranzukommen, aber wenn AI generated Content ist, müssen wir das auch wissen und dann eben dementsprechend auch anders verwerten als Musik, die von den Menschen geschaffen wird, weil wir einfach nicht in der Machinery landen wollen, wo Copy-Paste und die Seele fährt, ja.
Ja. Wer ist denn jetzt schon so eigentlich alles auf der... Also ich weiß es natürlich, aber ich muss die Frage stellen.
Wir starten ja jetzt unsere Christmas-Kalender-Aktion.
Ja, genau, es gibt ja so ein...
Und das erste Türchen revealed von einer Musik.
Oh, cool.
Dann ist Dirty Döring mit dabei, Nico Ne.
Alles mit exklusiven Sets.
Genau, das muss man dazu sagen. Also die Musik auf We Are One ist exklusiv im Sinne von exklusiven DJ-Sets. Die findet man auf keiner anderen Plattform. Und das ist auch für den Hörer, denke ich mal, eine interessante Schatztruhe, die sich da öffnet. Die ist auch kuriert. Also man kann nicht einfach so hochladen. Die wird ausgewählt, welche Sets dann auch veröffentlicht werden. Noch sind wir sehr gnädig. Aber haben bisher auch, wir haben gesagt, der interne Kern, die ersten Sets müssen so gut sein. Ja, und die Leute, die hochladen, auch so gebrieft sein, dass... Das ist einfach Höchstqualität und wir Spaß daran haben.
Man kann jetzt gerade sozusagen über einen Probe-Account.
Genau. Ja. Genau, das kann man ja einfach auch nochmal dazu sagen. Einfach klar, Zahlen sind wichtig. Man hat einen Monat, wo man erstmal gucken kann, wie gefällt mir das, wie sehe ich das, für einen Euro oder einen Dollar, genau. Dann hat man ansonsten zahlt man 8 Euro im Monat.
Genau, oder 80 Dollar im Jahr. Ja. Und aktuell haben wir das Christmas
Special. Musik einfach wert sein sollte auch irgendwie, ne?
Ja, was man halt einfach wissen muss, ist, wir müssen Education betreiben. Der Hörer muss sich vorstellen, wie nach einem Konzert, ich kaufe eine Vinyl oder eine CD vom Künstler oder der Künstlerin und es landet auch in der ihren Taschen und sie können sich dann einen neuen Sequencer, neuen Synth kaufen etc. Und die Musik wird auch besser. Ja. Und also das hat daran ist man ja gar nicht mehr gewöhnt. Ich glaube es ja gar nicht dran. Ja, genau, ich mache da irgendwie einen Place und
genau. Und genau, das muss man halt umdrehen. Also man muss das wieder verändern in den Köpfen. Ich meine, wir standen vorhin noch kurz bevor wir hochgegangen sind, haben uns jeder nochmal ein Gläschen Wein irgendwie gekauft. Kostet dann halt, keine Ahnung, was, 6,50 Euro oder was?
7,50 Euro.
Oder 7 Euro.
Und da sind mal Trinke dabei. Ein
Cappuccino kostet 6,90 Euro heutzutage.
Ja. Das heißt, ich kann kann davon ausgehen, dass das Geld direkt in den Taschen oder auf den Digital Wallets der KünstlerInnen landet und sehe das aber auch.
Das ist halt das Spannende. Das finde ich super.
Diesen transparenten Revenue Flow, der ist auf Minutentakt genau und du siehst es als Künstler aber oder Künstlerin auch.
Aber auch als User, ja?
Genau. Und als
also das finde ich toll.
Und diese beiden Seiten sind uns sehr wichtig.
Da entsteht ja fast wie so ein kleiner, wie so eine Motivation auch bei den Listenern, ne? Bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja, dieses, weil ich page den jetzt
ja,
richtig
toll,
hoch hier.
Total. Ich bin der Superfan.
Ja,
da sind wir beim Begriff Superfan.
Also genau. Was wir aber jetzt trotzdem nochmal, ne, das klingt richtig krass cool.
Also 70% der Subscription wird an die Künstlerinnen weitergeleitet. Ja? Und 30% sind so Operating Costs, Tech Development, was wirklich wow.
Weil die macht ja eine eigene Plattform. Ja.
Genau, und das ist funded von Family and Friends. Wir haben im Prinzip das aus eigener Kraft und eigenen Kontakten geschafft, so weit zu kommen. Und sind auch sehr hoffnungsvoll, da jetzt...
Fingers crossed.
Was sind
Fingers
da trotzdem bei allem, wie sich das für uns natürlich jetzt auch irgendwie anhört oder was ich jetzt auch selbst schon miterlebt habe, wir sind da ja auch im regeren Austausch dazu. Dennoch gibt es ja auch Herausforderungen, die man irgendwie stemmen muss. Ne? Und was wäre denn jetzt so ein nächster Meilenstein, sage ich mal, der für euch wichtig wäre zu erreichen? Oder was habt ihr auch schon für welche erreicht?
Ja, ich meine, letztes Jahr waren wir noch auf einem Boot in Mosambik mit Jordi, meinem Gründer, und haben so gedacht, oh Mann, es dauert alles so lange. Aber wir haben die ersten 4-5 Sets gespielt auf der App. Hm. Da gab es noch keinen Revenue Flow oder irgendwas, aber die App hat Sets gespielt, Coverart gezeigt. Das war noch so clunky und pixelig, aber sie konnte spielen und wichtig war die Offline-Listening-Activity. Hm. Ja, also ich kann sozusagen einen Track oder das Set downloaden und kann es in höchster Qualität Wave und AF mir anhören.
Sets wenn ich downloaden streame, ist schon mal was Besonderes, genau, weil wo kann man das schon? Also das macht man bei Soundcloud nicht.
Und dann aber wie wir in einem Tape-Deck aus der App heraus nur spielen. Also du kannst also nicht außerhalb der App Musik spielen. Ja, das bleibt drin und ist auch wichtig für uns, damit wir die Listening Activity recorden und
sonst könnt
Revenue
ihr ja die Zeit nicht mitschneiden. Messen.
Das heißt, wenn du wieder online gehst,
wird es übertragen.
Übertragen, genau. Und das ist ein tolles Feature gewesen, was für uns erstmal sehr wichtig war. Für uns persönlich, wenn wir woanders in der Welt sind, oder auf dem Burn, war ja auch nicht immer Internet verfügbar in der Welt.
Weiß der nicht.
5G. Ja. Und das waren so die ersten Meilensteine überhaupt, Musik abzuspielen. Mhm. Und später die ersten Künstler zu gewinnen, die ersten größeren Künstler zu gewinnen. Ja. Und dann fängt man natürlich an, in seinem eigenen Freundeskreis erstmal die Leute versuchen zu begeistern. Es gab DJs, die habe ich schon 50 Mal geredet. Kannst immer noch sagen. Und sitzt jetzt aber schon so viele andere da. Also die Arbeit wird einfacher und mittlerweile ist es auch so, dass ich nicht mehr viel sagen muss, sondern Sets kommen reingerollt und wann können wir denn endlich releasen. Aber große Künstler wie, in meinen Augen, Marc de Puls waren sehr zeitig dabei. Ja, später kam dann auch über Deep Gosh und Connections, die Ulanti Connections, ein Set von Oliver Kuletzki rein, und dann ganz großer Support von Dirty Döring, wo jetzt auch das gesamte Label anfangen wird, Musik zu releasen.
Toll.
Und Under Your Skin Records, Kamai Musik, Jakob Kroning.
Dinox.
Und das hast du gesehen, der App. Mhm. Ne? Also wir zelebrieren gerade eben ein Album Pre-Release, bevor sozusagen die Musik bei Spotify oder anderen DSPs an den Start geht, haben wir das Album exklusiv von Dinox und Backers, DAB, auf We Are One. Ja, also wenn ihr das Album hören wollt, einfach den Code DAB eingeben und dann...
Das packen wir nochmal in die Shownotes, würde ich sagen.
Genau.
Ja, das ist es wert.
Dann könnt ihr euch wunderbares Album anhören, an dem ein Track, New Life, eine Hommage an Romeo in Neugeborenes, hat Dinox gesagt, Martin, such dir den Tracknamen aus, New Life. Ja. Der ist auch mit drauf.
Romeo Nassaya.
Den ich ja auch sehr gern mag. Die hat ja vor mir gespielt beim ADE, war Acid Flora, ist ja auch bei euch mit auf der Seite, finde ich auch ganz, ganz toll. Minja, nur auch nochmal.
Genau, also wir haben auch super, super tolle, aufstrebende Künstlerinnen auf der Plattform, wie du schon eben erwähnt hast. Ja, und auch ganz viele Acts, die jetzt noch in der Pipeline stehen, wie zu sagen. Also auch Blanca aus Brasilien. Ja.
Super.
Ja, aber auch Berliner Acts wie Bebetta sind schon vertreten.
Cool. Just Emma, apropos, Saskia hat mir gestern geschrieben, sie ist bald in Berlin. Wir müssen, sie sitzt auch bald da, wo sie sitzt.
Mach mal. Vielen Dank erstmal für die Informationen und die Geschichten. Wenn man jetzt in die nächsten Wochen, Monate schaut, ist das jetzt so dein Herzensprojekt? Was sind die nächsten Steps?
Also seit dieses Projekt gestartet ist, gab es leider auch kaum andere Gesprächsthemen. Ja, also es nimmt so viel Raum auch ein und die Zeit, die ich auch eigentlich dachte, mir freigeschaufelt zu haben, den ich meine Medizinstunden runter reduziert habe und dann endlich im Studio zu sein und endlich mein Album abzuschließen.
Ach so, da sitzt du auch noch
das
dran.
Das ist mein... ich finde, das ist schwieriger, ein Musikalbum fertig zu machen, als eine Doktorarbeit zu schreiben.
Ja,
zumindest in meiner Story des Lebens, ja. Aber das ist auf der To-Do-Liste, das wäre so ein Meilenstein.
Wie viel hast du davon mittlerweile?
Wie viel habe ich denn?
Also, wie viel Prozent vom Album ist fertig?
Na, das Album war schon immer fertig, aber dann war ich wieder so gereift in meiner Produktion, ich mir die alten Produktionen angehört und denke, naja, da muss aber noch ein fettere Bass rein oder was hast du denn da für eine Kick verwendet?
Du musst es raushauen.
Oh, jetzt hau mal überall noch ein bisschen Saturation drauf, um es einheitlicher zu machen, damit es sich durchsetzt. Ja, nee, genau, aber das wird, also ich weiß, wenn ich mich mal 2 Wochen fokussieren kann, dann wird das auch. Und ja.
Und es entsteht auch wieder mit deiner Freundin, mit deiner Frau.
Meiner Frau, ja, die wird sicherlich einige Tracks mit co-produzieren und drüber singen. Und ja, das Gute ist, jetzt haben wir ja ein Label dafür, um das zu releasen.
Total.
Und ein Streaming-System entwickelt, wo es pre-releasen
kann. Ja, das ist ja klar, dass du pre-releasen wirst.
Du baust dir deine Welt. Ja. Auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen Dank für, also ich glaube, wir könnten da noch sehr viele Stunden weiter drüber sprechen und aber was steht denn jetzt fürs nächste Jahr noch an für dich? Oder was heißt noch? Was steht an? Was wird passieren? Wo kann man dich vielleicht auch sehen, besuchen? Wann bist du auf Tour?
Ich glaube, ist es schon nächstes Wochenende, muss ich wieder los. Also ich bin gerade von der kleinen Tour zurück, 2-mal New York, ausverkaufte Häuser, Toronto und dann Boosburg. Nach Dubai fliegen.
Oh, okay.
Einmal, einen Tag Dubai, Sonne genießen und
spielen.
Und mit der Geige spielen. Ja. Und dann
Berlin
geht es zurück.
Irgendwann mal wieder?
Also, who knows, maybe tonight. Also, ich freue mich ja immer mal.
Die Geige hat auf jeden Fall immer dabei, du.
Ja, wir müssen tatsächlich nochmal mit Clubs in Kontakt treten. Ich bin jetzt auch wieder öfters in Deutschland zu Hause. Und Berlin ist ja um die Ecke. Mhm. Am 21. mache ich eine Veranstaltung in der Heimat.
Dezember.
Coming Home.
In Halle.
Nee, Hoyerswerda, der Ort meiner Geburt.
Stark.
Und wo ich auch im Prinzip Geige gelernt habe, die vielen Jahre. Das macht so Sinn, jetzt wirklich mal den großen, großen Kreis zu schließen und in der Region, die auch ja schwierige Zeiten hinter sich hatte und auch darauf ist, sich aufzurappeln, die Musik dahin zu bringen und Freunde einzuladen. Ron Flatter aus Halle kommt mit.
Ach, cool.
Kumit Bernd aus Berlin ist auch mit am Start.
Kumit Bernhard, geil.
Grüße, Shoutout.
Sojo und genau, also ganz viele tolle Acts. Und das ist so das Ding, worauf ich mich freue. Und dann natürlich Weihnachten mit der gesamten Familie. Und Silvester nach Florida zu Sackville, da ist ein Retreat, wo ich als Speaker bin für We Are One und aber auch als Act seit Schwarz.
Mhm. Cool.
Ja.
Viel los.
Wir haben noch eine kleine Kategorie am Ende. Julian freut sich immer darüber.
Schnelle Fragen. Ja. Wir machen das jetzt ganz schnell. Wir machen so schnell, wie es geht. Pass auf, ich fange an.
Okay, weil du die zweite nicht nimmst.
Nee, genau. Lieblingsclub.
Ritter Buske.
Zack.
Peinlichstes Erlebnis.
Meine Hose ist geplatzt auf einem Sprung auf die Bühne, direkt in der Mitte durch.
Einmal und nie wieder. Wie meinst du?
Das ist Auslegungssache.
Die falsche Person auf die Bühne einladen.
Warum? Was ist passiert?
Hose geplatzt.
Okay. So ähnlich.
Krass ist das Erlebnis in deiner Karriere.
Stage Dive auf der Fusion. C-Bühne.
Diese Person hat mich nachhaltig fasziniert.
B. Svensson. Mein Bruder. Shoutout. Oh. Big Love.
B. Svensson. Vielen Dank.
Martin, vielen, vielen Dank für dieses sehr spannende, coole Gespräch.
Hat Spaß gemacht.
Ja, war super mit euch. Ich vielen Dank für die Einladung und Ich freue mich auf euch Hörer bei We Are One. Ja. Checkt das ab. Ihr könnt den Invite-Code Martin verwenden, pack wenn ihr Musik ein. Hört oder Violin,
genau.
Wenn ihr Creator seid.
Geht jetzt auf die Shownotes und klickt auf den Link. Und vielen Dank, Martin. Wir hoffen, du kannst heute Abend noch spielen.
Wir sehen uns bei der Afterparty Future Festivals.
Ciao.
Tschüss. Tschüss.